Radiogeschichten.
Reika Sierkinen, geboren 1953, gehört zu den wichtigsten Autorinnen Finnlands. Sie hat 9 Erzählbände und mehrere Romane geschrieben. Ihre Werke gelten bereits heute als moderne Klassiker. Reika Sierkinen starb 2004 nachts im Schlaf bei einem Wohnungsbrand. Mit dem Erzählband »Wie Liebe entsteht«, erschienen 1991, wurde Reika Sierkinen für den Finlandia-Preis nominiert. Dieser Erzählband ist auch der erste Titel der finnischen Autorin in deutscher Übersetzung. Im Mittelpunkt dieser Geschichten stehen Frauen, die an einem Wendepunkt stehen. Gleich die erste Erzählung, der letzte Sommertag, beginnt mit einem Scheitern. Dennoch wird fast eine Idylle gezeichnet. Eine späte Hitzewelle, ein geschenkter Spätsommertag, eine unerwartete Freude und die Hoffnung auf Verlängerung der warmen Zeit. Es liest Silvia Meisterle.
Ein Stück vom Ufer entfernt hob sich ein großer, flacher Felsen aus dem Wasser. Alle, die ins Wasser gingen, schienen darauf zuschwimmen zu wollen. Doch erst 2 hatten es im Laufe des Nachmittags bis dort geschafft. Mehr als ein paar hundert Meter waren es nicht. Doch ein Großteil der Strecke lag ungeschützt. Die Wellen kamen hoch und unregelmäßig. Man drehte lieber um und ließ sich zurücktreiben ins ruhige Wasser vor dem Wellenbrecher. Es war einer der letzten warmen Sommertage. Nach den Sommerferien hatte nochmal eine Hitzewelle angesetzt und der Strand, der schon 2 Wochen herbstlich verlassen gelegen hatte, nichts als platt geregneter Sand, Blätter und Treibgut, war mit einem Mal wieder voller Leben. Die Sonne stand jedoch tiefer und die Menschen wirkten langsam und träge, als wollten sie den Aufbruch hinauszögern. Anna saß schon 2 Stunden hier, ein Stück vom Wasser entfernt, und schaute den Schwimmern zu, die den Felsen ansteuerten und dann umkehrten, als hätten sie gar kein Ziel gehabt. Hin und wieder sah sie zu dem Mädchen mit Zöpfen, das neben ihr eine Sandburg auftürmte und bröckelnde Stellen geduldig mit feuchtem Sand ausbesserte, der nach einer Weile doch wieder zu rieseln begann. Verstohlen musterte sie den Mann, der sich mit dem Blick zu ihr auf seinem Handtuch niedergelassen hatte und dessen dürre Beine sie abweisend angestarrt hatte, bis er sich wegdrehte. Jetzt sah sie seinen schmalen, knochigen Rücken, die Wirbelsäule wie ein Band verschieden großer Perlen. Anna lächelte, bohrte die Zehen in den Sand, bis sie die feuchte, kühle Schicht berührten und schloss die Augen. Irgendetwas kitzelte in ihrem Nacken. Sie schüttelte energisch den Kopf, wischte mit der Hand über die Haut, eine Mücke, dachte sie. Aber es war ein Grashalm, der sich nicht fangen lassen wollte. Ari war vom Zigarettenholen zurückgekommen. Anna drehte sich um, lächelte matt, zündete sich eine Zigarette an und nahm ihre alte Position ein, das Gesicht zur Sonne. Schon spürte sie wieder den Grashalm. Jetzt wanderte er ihren Rücken hinab. »Du, hör mal.« »Ja.« »Sollen wir dich doch heiraten?« Jetzt drehte sich Anna nicht zu ihm um. Ein frischer Wind strich ihr über die Haut, ließ sie an den Abend denken, daran, dass der Strand sich heute vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr leeren würde, dass der Sand bald nass regnen und gefrieren würde, schließlich unter Schnee läge und das Meer still unter Eis. Wieder wagte sich jemand aus dem Schutz des Wellenbrechers hinaus. Anna beobachtete, wie der immer kleiner werdende Kopf sich dem Felsen näherte und kurz davor umdrehte. Alle wollen hin, dachte sie, und niemand schafft es. Die Bedeutung des Felsens, eines ganz gewöhnlichen Felsens, der sich sanft aus den Wellen hob, wurde größer mit jedem, der es vergeblich versuchte. Als sie sich in den Sand legte, mit dem Kopf auf dem Unterarm und die Augen schloss, wusste sie, dass der Sommer vorüber war. Der wärmste seit 100 Jahren. Vom Frühjahr bis in den Herbst hatte die Hitze mit nur wenigen Unterbrechungen über dem Land gelegen, unbewegt. Das Meer war ruhig und warm gewesen. Morgens hatte es sogar zart gedampft. Noch nie hatte ein Sommer sich so lang angefühlt, dachte Anna. Und sie, die Wärme liebte, hatte noch nie zuvor sein Ende herbeigesehnt. Ein Schatten fiel auf ihre geschlossenen Augen. Das Rot der Sonne wurde fast schwarz, dann wieder rot. Anna machte die Augen auf. Das Mädchen mit den Zöpfen war mit einem Eimer vorbeigelaufen und befeuchtete jetzt die Sandburg mit frischem Wasser. Die Wände bröckelten trotzdem weiter. Da, wo das Mädchen sie befeuchtet hatte, bröckelten sie vor Nässe. Der Sommer, dachte Anna und sah in den Himmel, blau und leer. Ihr fiel ihre Mutter ein und wie sie, damals schon unheilbar krank, unter Wolldecken auf dem Sofa gelegen und ihr einen Brief gereicht hatte. Da, das schreibt diese Frau mir jetzt. Der Brief war eine wirre, in immer neu ansetzenden Varianten verfasste Bitte um Entschuldigung. Die Schrift schief, die Wörter übereinander stolpernd. Beste Freundin, hatte ihre Mutter ausgestoßen. Die Wörter spritzten wie Spucke von ihren Lippen. Und als Anna ihr den Brief zurückgab, ließ sie ihn zu Boden fallen wie Müll. Gegenüber, erinnerte Anna sich, hatte ihr Vater gesessen, hüstelnd und rot angelaufen und auf den Riss im Korkteppich gestarrt, als würden dort gefährlich Insekten hervorkriechen. Von dieser Szene war etwas in ihr geblieben, dachte Anna. Und dabei ging es nicht um ihren Vater, dessen Rolle unbedeutend schien, so gewöhnlich, dass es einen höchstens verdross. Nein, es war die desillusionierte Klarheit, die aus dem Gesicht der bettlägerigen Mutter leuchtete, die Anna nie vergessen würde und die mit dem Fortschreiten der Krankheit nur noch reiner wurde. Sobald alle Wünsche und Hoffnungen dahin sind, dachte Anna, hat der Mensch eine Grenze überquert und schüttelt auf der anderen Seite den Kopf über seine Taten und Motive, löst sich schließlich. Dann folgt die Beerdigung. Anna kannte ihre Mutter auch anders. Sie erinnerte sich, dass sie wenige Jahre zuvor mit zu vielen Beruhigungsmitteln im Blut auf demselben Sofa gelegen und geweint hatte. Ein Weinen, das nicht von Trauer, sondern von erschöpfter Wut herrührte. Ihr Vater kam in dieser Erinnerung nicht vor. Er hatte mit seinem Mantel draußen gestanden und auf den Bus in die Stadt gewartet. Oder er war noch hastig durch die Wohnung gegangen, hatte dann die Tür zugeknallt und ein Taxi genommen, das auf der Straße bereits auf ihn wartete. Anna blieb bei ihrer Mutter. Früher war sie oft mit ihrem Vater mitgegangen, zur Arbeit, zu Ausflügen und Weihnachtseinkäufen. Als sie nun da bei ihrer Mutter saß, schien es, als sei sie endlich alt genug, um die andere Seite der Geschichte zu sehen und dass ihre Mutter sie auf das Leben als erwachsene Frau vorbereitete. Als sie in das von Wut und Weinen verzerrte Gesicht sah, dachte sie, das alles werde ich mir ersparen. Die Zeit verging, ihre Mutter erkrankte und schon bald wurde deutlich, dass sie nicht mehr gesund werden würde. Hätte sie sich rechtzeitig scheiden lassen, wäre sie heute noch am Leben, hatte Anna oft gedacht. Jetzt dachte sie, wie sehr ihre strikte Auffassung, die durch viele Gespräche nur noch stärker geworden war, ihr Leben geprägt hatte und dass sie kaum wusste, was sie aus sich selbst heraus und was sie ihrer Mutter wegen getan hatte. Die Sonne war gewandert. Anna richtete sich auf und sah nach, was ihre Beine beschattete. Ein weit entfernt im Sand stehender Baum. Eine windzerzauste kleine Kiefer warf einen Schatten, um ein Vielfaches länger als sie selbst. Als sie sich wieder zurücklehnte, sah sie zu Ari. Er lag auf dem Rücken und hatte die Augen geschlossen. In seiner Hand brannte eine Zigarette. Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er über etwas nachdachte. Bei diesem Anblick fiel Anna auf, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der ein Männergesicht mit diesem Ausdruck sie in Unruhe versetzt hatte. Heute nicht mehr. Heute blickte sie einfach in ein Dunkel, in dem alte Völker auftauchten, Opferzeremonien, Kämpfe, niederbrennende Städte, überall dem ein heißer Wind. Die Bilder stammten aus kulturgeschichtlichen Werken und Annas Träumen. Manchmal schüttelte sie lächelnd den Kopf und wurde ganz nüchtern, sah den Mann an ihrer Seite mit Aktentasche nach Hause kommen, den Mantel ablegen, das Radio einschalten. Doch irgendwann stieg wieder ein dünner Rauchfaden aus der Einöde auf. Anna legte sich wieder hin, auch sie mit einer Zigarette. Sie ließ die Augen umherwandern. Der letzte Tag des Sommers, dachte sie, für alle hier. Für das kleine Mädchen, obwohl sie es noch nicht weiß, und für den dünnen Mann, der es genau weiß und sich deshalb in ihre Nähe gesetzt hatte. Anfang August war es gewesen. Sie war mit dem Wagen den schmalen, schattigen Weg entlang gefahren, ganz langsam. Die Scheinwerfer hatten die Büsche und Bäume aufleuchten lassen, alle nacheinander, nur für einen kurzen Moment. Sie waren ihr vertraut. Und da sie davon ausging, sie ein letztes Mal zu sehen, war jeder erhellte Zweig, jedes von Staub und dem nahenden Herbst erblasste Blatt kostbar. Anna fuhr aufmerksam, wie um zu bewahren, was sie sah und hörte. Das Geräusch der Reifen, die im weichen Sand einsanken, das Vorangleiten des Scheinwerferlichts, den Geruch der Zigarette, der allmählich durchs offene Fenster verschwand, die Kühle der Bierflasche in der Tasche ihrer Sommerjacke. Am letzten Hügel hatte sie die Scheinwerfer und den Motor abgestellt und das Auto bis zur Mulde unter den Bäumen rollen lassen, wo es von selbst stehen blieb. Sie stieg aus, überquerte den Bach und betrat den Acker, in dessen Erde ihre Schuhe tief einsanken. Auf der anderen Seite stand das Haus, dunkel und mit dem hohen Dach unter den noch höheren Fichten. In der Mitte des Ackers blieb Anna stehen, hockte sich hin, öffnete die Bierflasche. An der Hauswand lehnte ein Fahrrad. Drinnen wurde eine Kerze von einem Raum in den anderen getragen und dann gelöscht. Der schwache Geruch von Kaminfeuer hing noch eine Weile in der Luft, löste sich dann auf. Anna trank langsam, wandte den Blick nicht vom dunklen Haus, ging in Gedanken durch die Zimmer, stieg die Treppe hoch, da, hinter dem Fenster das Meer und hinter dem das Birkenwäldchen. Dort die Tür, die immer knarrt, hier das glatte Holzgeländer unter der Hand. An einer Tür blieb sie stehen. In diesem Zimmer habe ich gewohnt, in diesem Bett geschlafen. Sie trank die Flasche leer, vergrub sie in alle Ruhe tief in der Erde, stand auf, drehte sich um, ging zum Auto und fuhr zurück, als wäre der Weg ein x-beliebiger. Sie erinnerte sich an ihren Aufbruch zur Insel und ihren Entschluss, nie mehr wiederzukommen. Eine Woche lang war sie dort geblieben. Die ganze Zeit über hatte das Meer ruhig gelegen und weißen Dunst geatmet, der die Insel in ein unwirkliches Dämmerlicht tauchte, sie in sich einschloss. Jeden Tag hatte Anna die Felsen der Insel umrundet. Sie erinnerte sich an das Glitzern der feuchten Spinnennetze in den Bäumen, die vielen hellen Tauperlen darin. Nachts lag sie auf der schmalen Pritsche im Sommerhaus, dem eines Freundes. Jahrzehntelang hatte niemand darin gewohnt. Die Tapeten waren von Wasserschäden streifig gemustert. Abend für Abend glitt ein festlich beleuchtetes Kreuzfahrtschiff an der Insel vorbei, aufs offene Meer. Anna sah Menschen beim Essen. Für Momente drang sogar Tanzmusik zu ihr. Die frühen Morgenstunden gehörten den Tankern, dunkel und leise dröhnend. Und erst lange, nachdem ein Schiff vorübergezogen war, rollten die Heckwellen ans Ufer, schlugen auf die Steine, schnalzten in den Höhlen. Allmählich wuchs in ihr ein Gefühl. Ihr ganzes Leben wurde erkennbar, mit allen Entscheidungen, Irrtümern und Fehlern. Durcheinander, dennoch ganz. Und mit jeder Nacht fanden die Teile deutlicher zu einer Ordnung, die eine zarte Linie ergab, einen dünnen Silberfaden, an einigen Stellen fast durchgenutzt. Anna hatte auf dem Felsen gestanden, ihr Leben betrachtet und gewusst, dass es nur eine Richtung gab. »Und? Was sagst du?« hörte Anna Ari fragen. Und ohne die Augen zu öffnen oder ihre Position zu verändern, antwortete sie, »Warte noch ein bisschen.« Anna sah sich im Park stehen, unter den Bäumen auf dem frisch gemähten Rasen, der nach Herbst roch, nach kaltem Morgentau und langsamen Vermodern und durch die Äste hindurch zu ihrer Wohnung schauen, zum Licht in den Fenstern. Sie ließ die letzte Schmerzwelle über sich hinwegspülen und dachte an den Schritt, den sie wie über eine unsichtbare, in den Rasen gezogene Linie gemacht hatte, an den Schlüssel und wie sie ihn ins Schloss gesteckt hatte, wie sie mit ihrer schwarzen Tasche in der Küche gestanden hatte und dann mit einer Schwere, die alle vergangenen und zukünftigen Taten enthielt, auch die unterlassenen, auf den Mann zugegangen war, der dort auf sie wartete. »Tja«, sagte Anna. Sie machte die Augen auf. Der dünne Mann sah zu ihr, und mit dem Bewusstsein alten und kommenden Kummers erwiderte sie seinen Blick mit einem sanften Lächeln. Sie sah zu dem Mädchen, dessen Burg fast fertig war, lächelte auch ihm zu und dem leere werdenden Strand, auf dem der Wind einen einsamen Ball vor sich hertrieb. »Lass uns noch schwimmen gehen, bevor wir aufbrechen«, schlug Ari vor. »Gut«, antwortete Anna, ohne aufzustehen. Da war noch etwas, dachte sie. Und beim Anblick der endlosen, leeren Horizontlinie fiel es ihr ein. Der Brief, den ihre Mutter zusammengeknüllt und auf den Boden geworfen hatte. Wochenlang hatte er dort gelegen. Immer wenn ihre Mutter sich aufs Sofa legte, prüfte sie, ob er noch da war. Niemand wagte ihn anzurühren. Wie eine kunstvoll aufgestellte Falle lag er da. Und Anne erkannte, dass sie in diese Falle hineingetappt war. Dort festgehangen hatte wie ein Insekt auf Fliegenpapier. Für Jahre. Sie schaute sich um. Der dünne Mann war aufgestanden und warf ihr einen letzten Blick zu, bereits ohne Hoffnung. Ihre Beine wurden von den wachsenden Schatten der Bäume bedeckt. Sie stand auf, nahm ihr Handtuch, ging mit langsamen, im Sand einsackenden Schritten Richtung Parkplatz. Sie sah das Mädchen die Wände der Sandburg glatt streichen, dann einmal, zweimal in die Burg treten, den Wassereimer über ihr ausleeren und zum Ufer rennen. »Sollen wir nun oder sollen wir nicht?« fragte Ari. Und Anna dachte, »heiraten oder schwimmen gehen?« Und auf beides antwortete sie, »ja.« »Lass uns zu dem Stein schwimmen«, sagte Ari, als sie am Ende des Wellenbrechers angelangt waren. »Schaffen wir das?« fragte Anna. »Na klar, kein Problem.« Das Wasser war kalt, legte sich wie ein Ring um den Hals. Anna sah den Felsen vor sich, entfernt noch, und während sie die Wellen abwartete, sich von ihnen heben ließ und dann in den Tälern schnell voranschwamm, spürte sie schon fast seine körnige Wärme unter der Haut, sah den kleinen, hellgrünen Algengürtel um ihn herum wogen, berührte schon beinahe die harte Oberfläche.
Silvia Meisterle las die Erzählung »Der letzte Sommertag« von Reika Sirkinen. Die Übersetzung aus dem Finnischen stammt von Elena Krizokat, erschienen im Buch »Wie Liebe entsteht« im Dörlemann Verlag. Jean-Pierre Armengaud war das mit einer Romanze von Clara Schumann, ja doch ein bisschen mitgesungen, Ohrwurmcharakter bei diesem Stück. Und so beginnen auch die folgenden Veranstaltungstipps des größten Kulturclubs Österreichs.